Guten Tag und herzlich willkommen zur 21. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es, wie immer, in der ARD-Audiothek. Wie redet man eigentlich mit jemandem, der einen belogen hat, der einen Angriffskrieg führt und das Völkerrecht bricht, der verantwortlich ist für den tausendfachen Tod von Soldatinnen und Soldaten, eigenen wie auch Angegriffenen und natürlich den Tod von vielen Zivilisten, der angesichts des offenbar gescheiterten Plans eines schnellen Sieges über die Ukraine Wohnblocks beschießen und bomben lässt, Schulen und Krankenhäuser, dessen Truppe Städte wie Mariupol von allem abschneiden, was die dort gefangenen Menschen zum Überleben benötigen. Wie redet man mit Wladimir Putin? Bundeskanzler Olaf Scholz hat das gemacht. Auch Frankreichs Präsident Macron und andere. Auf Distanz, per Telefon heißt es. Gab es da knallharte Ansagen jenseits aller Diplomatie oder in Watte gepackte Worte, Appelle an Vernunft und Menschlichkeit oder vielleicht beides? Wir wissen es nicht. Form und Inhalt der Gespräche sind geheim. Aber die bisherigen Ergebnisse, die sind sichtbar und ernüchternd. Es wird weiter gekämpft, gebombt, gestorben. Auch nach dem ominösen Treffen von Scholz' Vorgänger Gerhard Schröder mit seinem Freund Putin. Dazu später. Jetzt erstmal zu einem wirklichen Staatsmann, der zwar keine Wunder vollbracht und sicher Fehler gemacht hat, der aber für viele eine Inspiration bleibt. Ich rede von Ex-US-Präsident Barack Obama. In seiner Rede zur Verleihung des, ja, sehr umstrittenen Friedensnobelpreises hatte er im Dezember 2009 unter anderem dies gesagt. Ich zitiere: Ich weiß, dass der, wie er meint, diplomatischen Auseinandersetzung mit repressiven Regimen die befriedigende Reinheit der Empörung fehlt. Aber ich weiß auch, dass Sanktionen ohne Reichweite, Verurteilung ohne Diskussion nur einen lähmenden Status quo fortführen können. Kein repressives Regime kann einen neuen Weg einschlagen, es sei denn, es hat die Wahl einer offenen Tür. Denken wir das mal ins Jetzt. Eine offene Tür für Wladimir Putin. Das klingt nach allem, was in der Ukraine war und ist, ebenso schwer vorstellbar wie ein sachliches Gespräch mit ihm. Und ist laut Obama am Ende doch ohne Alternative. Die Frage ist nur, sind beide Seiten schon soweit? Darüber und über die aktuellen Entwicklungen spreche ich wieder mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Mittwoch, den 16. März um 16 Uhr. Andreas, wir hatten eine spektakuläre Reise nach Kiew. Und zwar waren die drei Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien einigermaßen überraschend da. Sie sind mittlerweile, wie wir hören, heil wieder in Warschau angekommen. Was hat dieser Besuch gebracht? Wie ist deine Bewertung?
Ja, es war erstmal ein sehr ungewöhnliches Bild, was man da zu sehen bekam. Drei EU-Regierungschefs bei einem Selenskyj in einem fensterlosen Raum in einer Stadt, die regelmäßig angegriffen wird und von russischen Truppen belagert wird, wo es immer wieder Luftalarm gibt, wo immer wieder Luftalarm ausgelöst wird. Dieser Besuch, der hatte in der Tat einen hohen Symbolwert. Die Botschaft war klar, ihr seid nicht allein. Und Präsident Selenskyj, der wusste das auch zu schätzen. Der Besuch in Kiew sei in dieser für die Ukraine schwierigen Zeit ein starkes Signal, ein starkes Zeichen der Unterstützung, sagte Selenskyj. Denn die Reise mit dem Zug war wirklich nicht ungefährlich. Und die Regierungschefs von Polen, Slowenien und Tschechien sind inzwischen, du hast es gesagt, von Kiew nach Polen wieder zurückgekehrt, wieder mit dem Zug. Und es hat anscheinend diesmal auch keine Zwischenfälle gegeben.
Gespräche ist da das Stichwort. Die haben miteinander gesprochen. Es wird aber auch weiter verhandelt zwischen den beiden an dem Konflikt beteiligten Seiten, zwischen den russischen Angreifern und der Ukraine. Was wissen wir da über den Stand der aktuellen Verhandlungen?
Ja, wir wissen zumindest, und das ist gut, dass die Verhandlungen weiterhin laufen, dass sie fortgesetzt werden. Selenskyj verbreitet eher Zuversicht. Zwischen Russland und der Ukraine seien die Standpunkte der beiden Seiten inzwischen realistischer, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Und der Hintergrund ist sicher auch, dass Kiew ja praktisch den NATO-Beitritt mittlerweile ausgeschlossen hat. Man hat darauf verzichtet und genau das ist ja auch das strategische Ziel des Kremls. Putin selbst hat sich zu den Gesprächen ebenfalls geäußert. Der Kreml-Chef war allerdings weniger zuversichtlich, was die Verhandlungslösung oder eine mögliche Verhandlungslösung angeht. In einem Telefonat mit dem EU-Ratspräsidenten Michel sagte Putin, Kiew zeige kein ernsthaftes Engagement, um für beide Seiten akzeptable Lösungen zu finden. Moskau fordert ja auch, dass Kiew die Annexion der Krim akzeptiert und die Unabhängigkeit der Separatistenrepubliken im Donbass anerkennt. Russland hat wohl bei den Verhandlungen vorgeschlagen, dass die Ukraine einen neutralen Status wie Österreich bekommt. Dieser Vorstoß soll aber von der Ukraine abgelehnt worden sein.
Und unterdessen wird um Kiew herum, wahrscheinlich mehr als in Kiew selbst, weiter gekämpft. Wie ist die Situation deiner Kenntnis nach in der ukrainischen Hauptstadt im Moment?
Ja, in Kiew gibt es wohl weiterhin Explosionen und es ist weiterhin wohl so, dass die Stadt noch nicht vollkommen eingeschlossen ist. Vor allem im Süden und Südosten der Stadt ist diese Stadt wohl noch offen. Möglicherweise ist das Umschließen für die russischen Verbände doch schwieriger als gedacht. Es gibt nämlich inzwischen auch Berichte, dass die russischen Streitkräfte Probleme hätten vorzurücken und der Grund seien Verluste. Nach Angaben der ukrainischen Militärführung haben die Russen rund 40% ihrer Verbände verloren. Ich muss aber sagen, also solche Angaben muss man wirklich mit großer Vorsicht betrachten. Aus dem Pentagon war vor einigen Tagen noch zu hören, dass beide Seiten rund 5% ihrer Ausrüstung verloren hätten. Die Zahl der getöteten Soldaten hat das US-Verteidigungsministerium allerdings auf 5.000 bis 6.000 geschätzt. Und das wäre eine immense Zahl. Ich habe ja hier schon mehrmals in diesem Podcast erinnert, dass die Sowjetunion in Afghanistan damals rund 15.000 Soldaten verloren hat, aber in knapp 10 Jahren. Ich denke, vor diesem Hintergrund wird aber auch der Druck auf Putin wachsen, schnell eine politische Lösung zu finden. Denn der Widerstand der Ukraine und der ukrainischen Soldaten ist total unterschätzt worden. Und dieser Widerstand erklärt möglicherweise auch, warum die russischen Bodentruppen anscheinend auch nicht so richtig vorankommen. Denn die kontrollierten Gebiete im Süden und im Osten müssen ja gehalten werden. Die Truppen werden daher durch den ukrainischen Widerstand gebunden und sie können daher nicht, wie anscheinend geplant, weiter vorrücken. Für die russischen Militärplaner dürfte das ein großes Problem darstellen, denn angesichts dieser unerwarteten Schwierigkeiten reichen ganz offensichtlich die im Land befindlichen rund 160.000 Soldaten nicht aus. Und deswegen sind in meinen Augen Berichte durchaus nachvollziehbar, dass Moskau plant, weitere Verstärkungen in die Ukraine zu schicken. Das aber könnte dauern. Obwohl rein technisch wäre das auf den ersten Blick durchaus möglich, denn Russland verfügt ja über fast 1 Million Soldaten. Allerdings beträgt der Umfang der Landstreitkräfte knapp unter 300.000 Soldaten. Außerdem kämen dann auch Wehrpflichtige ins Spiel und das hat Putin aber noch vor einigen Tagen ausdrücklich ausgeschlossen.
Und die hätten auch im Rest des Landes natürlich noch viel zu kämpfen, denn auch dort ist der russische Vormarsch nicht so wie geplant, denke ich mal.
Ja, das muss man wohl so sehen. Wir hören ja auch, dass Odessa jetzt mit Raketen beschossen wird, aber so richtig vorankommen die Truppen hier wohl möglich noch nicht. Die Hafenstadt Mariupol im Süden des Landes wird aber weiter von russischen Verbänden belagert und die Situation in der Stadt ist nach wie vor sehr chaotisch. Nach ukrainischen Angaben ist es aber inzwischen rund 20.000 Einwohnern gelungen, die Stadt mit ihren privaten Autos zu verlassen über einen Fluchtkorridor. Aber anscheinend ist es weiterhin schwierig, von außen Hilfsgüter in die Stadt hineinzubringen. Die aber werden dringend benötigt. In der Stadt gibt es kaum noch Lebensmittel. Der Strom ist wohl auch ausgefallen, auch schon seit Tagen. Und daher ist die Lage in der Stadt weiterhin katastrophal.
Das Ganze ist sicherlich auch Thema heute in Brüssel. Da treffen sich die NATO-Verteidigungsministerinnen und Minister, Andreas, schon sehr lange. Sicherlich eine volle Tagesordnung, sicherlich trotzdem nur ein übergeordnetes Thema. Was wissen wir über die Gespräche dort im Moment?
Ja, in erster Linie geht es auf dieser Tagung, auf dieser Konferenz um die Truppen, die die Ostflanke der NATO verstärken sollen. Da geht es in erster Linie um die östlichen Mitgliedsländer, also um die baltischen Staaten, um Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Rumänien. Hier verstärkt die NATO ja inzwischen ihre Truppenpräsenz und das Ziel ist, durch diese Präsenz Russland abzuschrecken. Diese Länder sollen auf diese Weise nicht angegriffen werden. Die USA selbst haben inzwischen rund 10.000 Soldaten in Polen stationiert. Außerdem befindet sich ein US-Kontingent im Baltikum und in Rumänien befinden sich unter anderem 6 Eurofighter der Luftwaffe. Außerdem ist die NATO-Eingreiftruppe, die NATO Response Force, in erhöhte Bereitschaft versetzt worden. Allerdings allerdings schon vor einigen Tagen. Dabei handelt es sich um insgesamt rund 40.000 Soldaten. Aber wie gesagt, das zentrale Ziel ist, den Krieg zu begrenzen, zu verhindern, dass der Ukraine-Krieg auf die NATO übergreift. Und es geht ausdrücklich nicht darum, in den Ukraine-Krieg einzugreifen, denn das würde und könnte eine Konfrontation mit Russland bedeuten. Man muss aber auch sagen, die Ukraine hat eben ein ganz anderes Interesse. Die Ukraine und Selenskyj fordern ja immer wieder, dass die NATO eingreift. Immer wieder wird das gefordert. Wie gesagt, aber das will die NATO ja gerade nicht. Die Abschreckung soll stattdessen gestärkt werden und die Truppen verstärkt werden. Man will auf diese Weise eben zeigen, dass ein Angriff zum Beispiel auf ein Bündnismitglied wie Lettland, ein Angriff auf alle 30 NATO-Staaten bedeuten würde. Die Ukraine selbst wird aber, wie gesagt, von den NATO-Staaten auch unterstützt, nicht mit Truppen, dafür aber mit Waffenlieferungen. Und geliefert werden, das haben wir hier auch schon oftmals erörtert, schultergestützte Flugabwehrraketen und Panzerabwehrwaffen. Die Lieferung von Großgerät wie Kampfflugzeuge oder Panzer, Kampfpanzer, das kommt eigentlich für die NATO nicht in Frage, auch wenn Selenskyj das immer wieder fordert, denn man fürchtet, dass man dadurch zur Kriegspartei werden könnte und auch, dass Moskau solche Lieferungen als ein Überschreiten einer roten Linie wahrnehmen könnte.
Es könnte ja grundsätzlich eigentlich als Überschreiten einer roten Linie gesehen werden, wenn sich die NATO in der Ukraine engagiert. Da steht die polnische Forderung nach einer NATO-Friedensmission. Die ist bei dem Besuch der drei Regierungschefs erstmalig auf den Tisch gebracht worden, natürlich im Raum. Die wird heute in Brüssel auch diskutiert, vermutlich nicht so begeistert.
Nein, nicht so begeistert. Der Vorschlag kommt ja auch vom stellvertretenden polnischen Regierungschef Kaczynski, der ebenfalls mit nach Kiew gereist war. Und er müsste sich eigentlich darüber im Klaren gewesen sein, dass diese Idee unrealistisch ist. Und es ist ja wohl auch kein Zufall, dass der Vorschlag nicht vom polnischen Regierungschef selbst kommt oder auch nicht vom polnischen Staatspräsidenten Duda. Denn die NATO, ich habe es ja eben versucht auszuführen, hat ja immer wieder deutlich gemacht, dass sie keine Truppen in die Ukraine entsenden wird, weil man eben eine direkte Konfrontation mit Russland auf jeden Fall verhindern möchte. Und Kaczynski hat ja gefordert, eine NATO-Friedensmission müsse von Streitkräften geschützt werden und in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Also eine Friedensmission, wie auch immer die aussehen sollte, müsste zudem von der NATO einstimmig beschlossen werden. Also das ist ganz klar, dieser Vorschlag hat überhaupt keine Chancen auf Umsetzung. Aber Carsten, du hast ja eingangs schon über Diplomatie im Ukraine-Krieg gesprochen. Im Moment sind diplomatische Fortschritte schwer bis unmöglich. Der Altbundeskanzler Gerhard Schröder hat es offensichtlich aber trotzdem versucht. Er war ja nach Moskau gereist, um im Gespräch mit seinem Freund Putin irgendetwas zu erreichen. Er hat sich aber bisher zu dieser umstrittenen Mission nicht geäußert. Wohl auch, weil er nichts erreicht hat, oder?
Es sieht danach aus und wir haben tatsächlich, zumindest liegt es mir nicht vor, keine persönliche Äußerung von Gerhard Schröder, aber der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, hat sich mehrfach schon dazu geäußert. Jetzt zum Schluss hat er gesagt, für uns ist die Sache erledigt. So zitiert ihn die deutsche Presseagentur. Für die Ukraine machten weitere Gespräche Schröders gar keinen Sinn und es sei traurig zu beobachten, wie die ganze Sache schiefgelaufen sei. Das ist schon ein ziemlich vernichtendes Urteil. Ja, wir wissen also nicht genau, was besprochen wurde ist. Wir wissen, es ist vermutlich nichts dabei rausgekommen. Wir wissen auch, dass Schröder eigentlich schon sehr lange mit Putin befreundet ist. Er ist ja laut dpa Lobbyist unter anderem für die Erdgas-Pipeline-Unternehmen Nord Stream 1 und 2, sitzt vor dem Aufsichtsrat beim Ölkonzern Rosneft, also eigentlich ein Insider. Man hatte vor dem Gespräch ja gedacht, wenn jemand noch Kontakte hat und möglicherweise offene Ohren trifft, dann Gerhard Schröder. Aber der ukrainische Botschafter hat heute ganz klar gesagt, wir sind enttäuscht. Wir hatten auf Resultate gehofft, die hat es nicht gegeben. Was wohl passiert ist, ist, dass Sonntagnachmittag ein ukrainischer Mittelsmann von Schröder persönlich über den Verlauf dieser Gespräche informiert worden ist. Das Ergebnis laut Melnyk nichts Neues und nichts, was wir nicht vorher auch schon gewusst hätten. Er sagt, das Ganze sei ein Trauerspiel.
Carsten, der ukrainische Präsident bemüht sich ja verzweifelt um Unterstützung. Jetzt hat Selenskyj per Videokonferenz vor dem US-Kongress gesprochen. Er setzt bei seiner Suche nach Hilfe im Kampf gegen die russischen Angreifer ja vor allem auf die USA. Hat die Rede da geholfen? Hat er über den Umweg von Senat und Repräsentantenhaus den Druck auf Präsident Biden erhöht?
Ich denke schon. Er hat ihn erhöht und das war eine wirklich bewegende Rede. Ich habe sie mir angeguckt. CNN hat das ja live übertragen. Das ist ungewöhnlich. Es war die erste, ja nicht direkte Rede, sondern über einen Videolink vor dem Kongress, also sowohl dem Senat und dem Repräsentantenhaus, eine hohe Ehre. Er hat erst angefangen, auf Ukrainisch zu sprechen, dann gab es einen Einspielfilm und der war wirklich schwer anzugucken. Also es waren ganz grausame Kriegsbilder, Bilder von toten Menschen, von toten Kindern davor, wie schön die Ukraine vor dem Krieg war. Also das war schon, das war eindrucksvoll. Die Medien, die hinterher das alles kommentiert, sagten halt auch, ja, das ist das, was Zelensky kann. Er kann mit Medien umgehen. Er weiß, wie man auch Wirkung erzielt. Er hat zum Beispiel gesagt, erinnern Sie sich an Pearl Harbor, das große Trauma Amerikas im Zweiten Weltkrieg. Er hat gesagt, erinnern Sie sich an den 11. September, 9/11, ein anderes großes Trauma. Da hat er gesagt, das, was Sie da erlebt haben, das erleben wir seit 3 Wochen jeden Tag. Wir brauchen jetzt Ihre Hilfe. Das ist heavy stuff, wie der Amerikaner sagt, also richtig schwer zu verdauen und auch schwer zu ignorieren. Das wird auch nicht ignoriert, zumal Zelensky ja durchaus gesagt hat, dass er nicht unbedingt auf der Flugverbotszone besteht, die er natürlich fordert. Er hat aber auch gesagt, wenn das zu viel ist, dann gebt uns doch wenigstens die Jets. Damit hat er die MiG-29 gemeint. Da ging es ja hin und her. Es gibt welche in Polen, die sollten die Ukraine bekommen. Amerika, also die beiden Administrationen, hat Nein gesagt. Aber die US-Regierung hat natürlich auf ihrer Seite auch eine ganze Menge Hilfe schon gegeben. Dafür gab es von Zelensky einen sehr, sehr großen Dank. 1,2 Milliarden US-Dollar bisher. Davon 550 Millionen allein seit dem 24. Februar. Jetzt werden wahrscheinlich heute noch von beiden weitere 800 Milliarden Dollar freigegeben. Da spekuliert CNN zum Beispiel, gibt es vielleicht sogar Drohnen, bewaffnete Drohnen. Das ist eine der Forderungen. Zelensky hat aber auch wohl explizit um das S-300 Flugabwehrsystem russischer Bauart gebeten. Das steht im NATO-Staat Slowakei. Da wird wohl gerade hinter den Kulissen verhandelt, ob eventuell deutsche Patriot-Flugabwehrsysteme dann wiederum in die Slowakei als Ersatz gebracht werden. Da wird es schon konkret. Nur eben die beiden wichtigsten Forderungen, No-Fly-Zone auf der einen Seite und die MiGs auf der anderen Seite, die wird Zelensky so nicht kriegen. Was diese No-Fly-Zone angeht, da sind sogar viele Republikaner auch dagegen, nicht nur die Demokraten. Bei den Jets ist es ein bisschen anders. Das könnte in Amerika ein Politikum werden. Republikaner sagen, ja, natürlich sollten wir das tun und werfen Biden Schwäche vor. Hintergrund, das muss man wissen, im November sind in den USA Midterm-Elections. Da wird das komplette Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt. Beides im Moment unter demokratischer Kontrolle und das versuchen die Republikaner natürlich zu verändern. Also sie versuchen jetzt auch Biden schwach dastehen zu lassen. Insofern spielt das in die amerikanische Innenpolitik rein. Morgen übrigens wird Zelensky wieder eine Videoansprache halten. Das wird uns besonders interessieren, denn dann wird er sich an den Deutschen Bundestag wenden.
Carsten, in den vergangenen Tagen hat es immer wieder Meldungen über Drohnenabstürze gegeben in Kroatien und jetzt auch in Rumänien. Dazu haben uns auch Anfragen von Hörerinnen und Hörern erreicht. Carsten, du bist der Sache mal nachgegangen. Was steckt dahinter?
Es ist tatsächlich ein bisschen rätselhaft. Zum von dir angesprochenen Fall im nördlichen Rumänien, nur 60 Kilometer etwa von der ukrainischen Grenze entfernt, da war tatsächlich am Sonntag auf einem Feld eine unbewaffnete Aufklärungsdrohne entdeckt worden, die eindeutig russischer Bauart war. Und zwar nur wenige Tage, nachdem in der kroatischen Hauptstadt Zagreb auch schon eine Drohne vom Himmel gefallen war. 6 Tonnen schwer, Typ Tupolev T-141. Tupolev, klar, also auch russische Bauart. Bei der in Rumänien jetzt entdeckten Drohne handelt es sich eben um eine unbewaffnete Drohne, ebenfalls vom Typ, die Russland bereits im Syrienkrieg eingesetzt hat oder auch schon in der Ostukraine. Also es ist relativ klar, wo sie herkommen. Es gibt eine Reaktion seitens der NATO. Generalsekretär Jens Stoltenberg hat gesagt, dass nach bisherigen Ermittlungen zumindest die letztgefundene Drohne vom Kurs abgekommen und dann mangels Treibstoffs abgestürzt sei. Beide Drohnen seien von der NATO-Luftüberwachung gut erfasst worden. Man habe die Flugstrecke verfolgt, werde jetzt diese Luftraumüberwachung dort nochmal an der Ostgrenze intensivieren und extrem wachsam sein. Hintergründe, was sollten die da eigentlich? Warum sind die in diese Lufträume eingedrungen? Die sind eben unklar. Das rumänische Verteidigungsministerium hat erklärt, dass nicht auszuschließen sei, dass dieser Einsatz und auch der Absturz von Russland gezielt, ja, geplant und durchgeführt worden sei als Teil einer Kampagne, wie es heißt, um Nachbarländer von einer Unterstützung der Ukraine abzubringen, also Angst zu schüren. Und die Angst davor ist in Rumänien durchaus groß und in den anderen Staaten auch. Das sei, so heißt es, ein bekanntes Ziel russischer Propaganda. Andreas, wir sind fast am Ende und das ist denn bei uns ja immer der Blick in den Briefkasten, den E-Mail-Briefkasten, heute 3. Ich fange mal an mit einer E-Mail von Verena Schulze, die ist ein bisschen länger. Aber so eine hat uns auch noch nicht erreicht. Als komplette Laien beim Thema Krieg, schreibt sie, frage ich mich, wie der Alltag von russischen Soldaten aussieht oder von Soldaten generell. Wann werden beispielsweise die Ruhepausen abgehalten? Wo schlafen sie? Wie lange sind sie im Einsatz? Wer erlaubt ihnen überhaupt, in der Ukraine ein Lager aufzuschlagen? Arbeiten sie in Schichten? Haben sie ein festes Lager? Ziehen sie um? Sind sie gut bewacht? Ist der Standort geheim? Viele, viele Fragen. Haben die russischen Soldaten WLAN? Können sie vielleicht mit dem Smartphone mit zu Hause telefonieren? Dürfen sie, wenn sie das können, über den Krieg reden? Haben sie Kontakt zu den Familien? Gibt es eine Feldküche? Essen sie noch immer abgelaufene Päckchen? Also sie möchte einfach wissen, wie es den Soldaten dort geht.
Ja, das ist in der Tat ein ganzes Bündel von Fragen. Und ich nehme den Begriff Alltag der Soldaten in Anführungszeichen einfach mal auf. Der wird in einem Krieg sehr unterschiedlich sein. Und so wird es vermutlich auch sein. Das hängt natürlich auch davon ab, ob die Soldaten sich im Gefecht befinden oder auf dem Marsch sind mit ihren Fahrzeugen oder aber ob sie sich in der Etappe befinden, wie man so sagt, also im rückwärtigen Raum eingesetzt werden, jenseits der Kampfzone. Aber die Soldaten werden in der Regel keine festen Unterkünfte haben. Das heißt, sie schlafen in Schlafsäcken oder übernachten in kleinen Zelten, die dann ja vermutlich zu ihrer persönlichen Ausrüstung gehören. Das kann dann natürlich sehr ungemütlich sein bei Frost, bei Regen. Andere Soldaten werden neben ihren Fahrzeugen schlafen oder auch in Gefechtsfahrzeugen übernachten, auch im Schützenpanzer oder im Kampfpanzer, notfalls auch im Sitzen. Denn es ist anzunehmen, dass die Soldaten wenig Zeit zum Schlafen haben. Sie werden in der Regel ein großes Schlafdefizit haben, permanent. Denn wenn die Truppe mal ruht, dann werden immer solche oder einige Soldaten zur Sicherung eingesetzt, um ihre Fahrzeuge zu schützen. Und das heißt konkret zum Beispiel 2 Stunden schlafen, 2 Stunden Wache, wieder 2 Stunden schlafen und so weiter in diesem Rhythmus. Und dann geht es möglicherweise am Tag auch so weiter. Vielleicht werden die Einheiten auch nachts verlegt. Und natürlich ist es nicht erlaubt, über ihren Standort und ihre Position zu sprechen. Smartphones und ähnliche Sachen werden mit Sicherheit vorher eingesammelt. Die Verpflegung, die wird unterschiedlich sein. Eine vernünftige Verpflegung ist aber sehr wichtig für die Moral der Truppe. Es wird sicherlich auch Feldküchen geben, aber die werden vermutlich nicht immer Schritt halten mit dem Vorrücken der Truppen. Das heißt, dann kommen die Verpflegungspakete zum Einsatz. Wir hatten ja hier mal über die Ein-Mann-Packungen gesprochen. Und wenn die Truppen, wenn bestimmte Truppen tagelang im Gefecht sind, dann wird der Truppenführer durchaus versuchen, diese Truppen mal rauszulösen, ihnen eine Ruhepause zu gönnen. Aber das wird nicht immer möglich sein. Und das hängt natürlich von der Lage und von den jeweiligen Aufträgen des Verbandes bzw. der Einheit ab.
Heinrich Petri fragt, kann die NATO heimlich oder öffentlich in Anführungsstrichen Raketenbeschuss in der Westukraine unterbinden, zum Beispiel durch Patriots?
Also dazu muss man sagen, Patriot, das ist ein US-Flugabwehr-Raketensystem. Das können diese Systeme. Sie können Raketen, Marschflugkörper und auch Flugzeuge abwehren. Diese Luftverteidigungssysteme, die können sehr effektiv sein. Die Ukraine hat sich ja auch daher bemüht, solche Abwehrsysteme zu erhalten. Das haben die USA aber abgelehnt, weil diese Systeme sehr komplex sind und notwendig wären eben US-Bedienungsmannschaften. Daher kommt das nicht in Frage. Und von daher auch, wir hatten es ja auch wieder erörtert, weil man keine direkte Konfrontation mit Russland will. Und das würde das bedeuten, wenn man diese Systeme in der Ukraine stationieren würde.
Zum Schluss Anton Goldmann in unserer eigenen Sache. Er schreibt, der Anlass dieses tollen Podcasts ist zwar überaus traurig, trotzdem höre ich diesen sehr gerne. Es wäre schön gewesen zu erfahren, warum einer der beiden Sprecher gewechselt hat. Denn immerhin begleitet mich Ihr Podcast täglich. Ja, der eine Sprecher, der gewechselt hat, das war ich am Wochenende. Ich hatte einfach privat etwas zu erledigen und konnte nicht. Das kann immer mal passieren. Andreas und ich sind natürlich sozusagen die Stammmannschaft, aber es gibt eine Menge sehr, sehr kompetenter Kolleginnen und Kollegen, die uns dann gegebenenfalls auch mal vertreten können. Sie können uns immer gerne schreiben. Da freuen wir uns drüber. Das passiert ja auch recht zahlreich. Für alle, die es noch nicht wissen, hier mal die Mailadresse. Die nennt sich Streitkräfte. Mit AE, streitkräfte@ndr.de. Und das war es dann auch für heute mit Streitkräfte, diesmal mit Ä und Strategien mit
Andreas Flocken
und Carsten Schmiester. Das Ganze wie immer auch als Podcast. Die Folgen finden Sie in der ARD Audiothek. Und wie immer auch noch ein anderer Podcast-Tipp für Sie. In der aktuellen Folge von Familientreffen bei NDR Info geht es um ein Gefühl, das viele von uns vielleicht auf eine gewisse Art und Weise kennen. Erschöpfung. Frauen fühlen sich hiervon offenbar besonders häufig betroffen. Immer nett sein, sich stetig selbst optimieren, das kann belasten. Warum das zum fatalen System für Frauen werden kann, das erfahren Sie eben in der aktuellen Folge von Familientreffen. Hören Sie gern mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.